RTV Marbella. So, wir haben das erste Mal in dieser Sendung eine kleine technische Panne. Wir können unseren Jingle nicht abfahren, wir können unsere Musik nicht abfahren, aber wir fangen trotzdem nochmal an. Hier ist es Donnerstag, der 28. Juli, kurz nach 16 Uhr. Sie hören das deutsche Infomagazin bei Radio Televisión Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcántara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps und deutsche Musik. Live zu Gast im Studio ist heute die deutsche Fußballlegende Hans-Peter Briegel. Der geborene Kaiserslauterner hat 1980 die Fußball-Europameisterschaft in Italien gewonnen und wurde Vize-Weltmeister bei den Weltmeisterschaften 1982 in Spanien und 1986 in Mexiko. Unvergessen bleibt er auch als Spieler beim FCK sowie bei Hellas Verona und Sampdoria Genua. Über seine außergewöhnliche Karriere, spätere Erfolge als Trainer, den gestrigen Einzug der DFB-Frauen ins EM-Finale, seinen Lieblingsferienort Marbella und vieles mehr will ich heute mit ihm sprechen. Eine Sendung, bei der sich das Dranbleiben lohnt. Am Mikrofon bis 17 Uhr Dietmar Förster. So, und da wir keine Musik einspielen können, kommen wir gleich zur Begrüßung. Herzlich willkommen, Hans-Peter Briegel.
Ja, vielen Dank. Guten Tag.
Ja, Europameister 1980, Vize-Weltmeister 1982 und 1986, legendär als Spieler beim 1. FC Kaiserslautern und Legionär bei Hellas Verona und Sampdoria Genua in Italien und zur Erinnerung Bezwinger des damaligen Europameisters Griechenland im Amt des Nationaltrainers von Albanien. Heute live zu Gast im Studio bei mir ein Mann, der vom Fußball etwas versteht, seit 20 Jahren regelmäßig nach Marbella kommt und viel zu erzählen hat. Ja, ist doch so, ne, oder?
Ja gut, das werden wir jetzt sehen, ne, was ich zu erzählen habe.
Genau, Fußball war und ist ja Leben. Ne? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sie gestern Abend auch den 2:1 EM-Halbfinalsieg der DFB-Frauen gegen Frankreich im Fernsehen geschaut haben, oder?
Wir haben es geschaut, leider nur die zweite Halbzeit, aber die war ja umso besser, da das 2:1 gefallen ist. Und ich glaube, das war ein mehr als verdienter Sieg der deutschen Mannschaft, wenn ich jetzt die zweite Halbzeit sehe. Und der Mädchenfußball hat sich so verändert in den letzten 10 Jahren. Also er ist auch athletischer geworden, er ist technisch stark geworden. Also es hat sich vieles zum Positiven gewandelt.
Ja.
Und die deutsche Mannschaft hat, glaube ich, auch ein super Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich habe den Eindruck, dass sie auch in Wembley bestehen wird gegen die Engländerin, die nicht, natürlich nicht zu unterschätzen sind, weil sie Heimvorteil haben. Aber ist alles möglich, aber natürlich bin ich Optimist und traue der Mannschaft auch den Europameistertitel zu.
Ja, und irgendwie reißen die ihn auch einen diesmal richtig, richtig mit, ne? Also allen voran natürlich Alexandra Popp, ne? Poppy, der Star der Mannschaft, ne? Oder? Also das macht richtig Spaß zuzuschauen, oder?
Also das Kopfballtor hätte nicht jeder Mann erzielt.
Ja,
also vor allen Dingen mit dieser Wucht, wo sie diesen Ball ins Tor geköpft hat, das war schon mehr als sehenswert.
Auf jeden Fall. Ne? Also die schaffen das dann am Sonntag im Traumfinale, Gastgeber England zu bezwingen? Oder was ist Ihr Tipp?
Ja, ich habe ja gesagt, eben, ich bin optimistisch, dass es die Mannschaft schafft. Natürlich 80.000 Zuschauer für ein Frauen.
Für ein Frauen-EM-Finale, das ist ja schon, das hat es, glaube ich, so in der Art noch nie gegeben, oder? Ja.
Ist, glaube ich, Weltrekord für Frauen. Ich war einmal in Frankfurt gegen Brasilien, da war das Stadion auch ausverkauft, da waren, glaube ich, knapp 60.000 da. Das ist natürlich jetzt neuer Rekord und die Einschaltquoten auch im Fernsehen beweisen ja, dass Frauenfußball durchaus populär ist.
Auf jeden Fall. Ne? Teil des Erfolgs ist sicherlich Trainerin Martina Voss-Tecklenburg. Ne? Und Wegbereiter war vielleicht auch ein bisschen Horst Rubesch. Ne? Also das war ja einer ihrer Mannschaftskollegen, ne? Bei der EM 1980. Ja. Ne? Und in seiner kurzen Amtszeit als Interimstrainer hat er ja eine gute Basis eigentlich gelegt. Ne? Haben Sie mit dem mal darüber gesprochen, über seine Episode bei den Frauen?
Nee, da habe ich jetzt weniger mit ihm drüber gesprochen. Wir haben uns dann über andere Dinge unterhalten. Mhm. Meistens fragt man ja, wie es privat geht und so weiter, wie es gesundheitlich geht.
Ja.
Und, aber Horst Rubesch hat immer und überall, auch bei der U21, immer tolle Erfolge erzielt. Mhm. Und war nicht umsonst jetzt jahrelang beim DFB und ist auch heute noch, soweit ich informiert bin, auch beim HSV immer noch tätig. Mit 70 Jahren oder 71 Jahren ist er noch sportlicher Leiter, meine ich sogar, für die Amateure und so weiter und Jugend.
Mhm. Herr Priegel, wie haben denn Sie damals zu Ihrer Zeit auf die fußballspielenden Frauen geschaut? Ne? Also erst 2 Jahre, nachdem Sie ja mit den Herren, die EM in Italien gewonnen haben, ist ja 1982 die deutsche Frauennationalmannschaft überhaupt erst gegründet worden. Ne?
Ja, das ist richtig. Aber damals, wann war die Frauennationalmannschaft im Fernsehen? Also das war in der Sportschau vielleicht 2-3 Minuten. Ne? Das waren so die Anfänge. Und am Anfang wurde die Spielerin ja belächelt, muss ich auch sagen. Also sie hatten ja auch noch, in Anführungszeichen, auch vielleicht noch andere Figuren als heute. Heute nochmal ist alles athletischer geworden.
Ja.
Und es war natürlich sicherlich in der Anfangszeit sicherlich schwierig für die Damen, aber ich muss nach wie vor immer den Hut ziehen, dass sie damals auch den Mut hatten, da zu spielen. Ich habe auch bei uns in Kaiserslautern einige Spiele angeguckt. Da waren war sogar in der Pfalz Wörstadt, Siegelbach, das ist bei ein Vorort von Kaiserslautern, haben zweite Bundesliga und Bundesliga gespielt. Und daher kenne ich schon den Frauenfußball etwas und der hat mich schon immer auch interessiert.
Haben Sie schon einen Platz gefunden, wo Sie jetzt das Finale anschauen werden am kommenden Sonntag? Sie sind ja mit Ihrem Freund gerade auch hier in Marbella. Ne? Wird es dann so einen Männerabend dann geben, bei dem man dann gemeinsam Frauenfußball schaut?
Diesmal wird es keinen Männerabend geben, weil mein Freund nach Hause fährt
und
meine Frau kommt. Also wird es dann so einen gemischten Abend geben.
Okay, zu Hause dann oder irgendwo?
Zu Hause, natürlich. Und dann muss ich meine Frau fragen, ob sie das schauen will, weil Fußball ist nicht so ihre Sache, aber vielleicht durch dieses Spiel wird sich alles ändern.
Okay, wunderbar. Aber es ist ja lustig, dass Fußball nicht ihre Sache ist. Ne? Ist mit einem Top-Fußballer verheiratet, ne? Eigentlich nur Fußball im Kopf hatte sein ganzes Leben. Ne? Und aber
Ja, ich habe sie eigentlich kennengelernt, da war ich schon am Ende meiner Karriere.
Okay.
Von daher hat sie nicht so viel mitbekommen von Kaiserslautern. Ja,
aber sie wusste schon, dass Sie ein berühmter Mensch sind in Deutschland,
oder? Sie hat das so am Rande mitgekriegt, weil für Fußball hat sich nicht so interessiert.
Okay.
Ich glaube, ihre Mutter hat ihr das erzählt.
Ja. Wenn man Hans-Peter Priegel sagt, dann fällt einem als erstes der erste FC Kaiserslautern natürlich ein. Ne? Beim FCK haben Sie einst Mitte der 70er Jahre Ihre Profikarriere begonnen. Ne? Und Sie sind jetzt im Juni nach dem Wiederaufstieg des FCK in die zweite Bundesliga, in den Aufsichtsrat und Beirat des Vereins zurückgekehrt. Einmal FCK, immer FCK?
Ja gut, so kann man das sagen. Also ich habe mir das lange überlegt, weil ich habe ja im Prinzip schon alle Positionen ausgefüllt. Ich war über 9 Jahre Lizenzspieler beim 1. FC Kaiserslautern. Ich war sportlicher Leiter beim 1. FC Kaiserslautern. Ich war schon mal im Aufsichtsrat beim 1. FC Kaiserslautern. Und jetzt, seit circa 8 Wochen bin ich auch wieder im Aufsichtsrat beziehungsweise dann auch im Beirat tätig, da sich ja einiges geändert hat, weil es gibt ja jetzt mittlerweile auch wie bei vielen Vereinen in der Bundesliga eine GmbH und Co. KGaA.
Ja. Ja.
Und deswegen hat sich viel getan, auch in der Zeit. Aber ich wurde gefragt, ob ich das machen würde. Nach einer Bedenkzeit von 2 Wochen habe ich dann auch zugesagt, weil ich bin Lautner, ich bin in Lautern geboren, bin aufgewachsen und deswegen habe ich das auch nochmal
mit Ihrer Frau nochmal
genommen.
Mit Ihrer Frau nochmal beraten? Oder?
Mit meiner Frau habe ich mich auch beraten. Okay. Da gab es schon einige Diskussionen. Aber die Diskussionen sind dann haben sich ins Positive gewandelt, sagen wir mal so.
Okay, aber wie gesagt, was war das dann für ein Gefühl, wieder aktiv für den Herzensverein im Einsatz zu sein? Gab es dann einen offiziellen Empfang dann, wo Sie dann wieder im Verein willkommen geheißen wurden? Oder wie ist das abgelaufen?
Nee, das ist ganz normal. Da trifft man sich zu Sitzungen und am Anfang begrüßt man sich und dann sagt man ein paar Worte des Dankes, dass man da wieder berufen wurde in den Gremien, weil die Gremien müssen ja das entscheiden. Mhm. Ob du dann wieder dabei bist oder nicht. Also man kann ja in den Aufsichtsrat bzw. Beirat nur von allen Aufsichtsratmitgliedern berufen werden. Mhm. Das wissen die meisten nicht. Oder gewählt werden. Aber die Wahlen sind wieder erst in anderthalb Jahren. Von daher sieht es jetzt so aus, dass die Mitgliederversammlung mich im Winter, das heißt, wenn die nächste Mitgliederversammlung ist, bestätigen muss. Mhm. Und wenn ich dann bestätigt werde, bin ich ein weiteres Jahr dabei.
Okay. Der FCK ist mit einem 2-1-Sieg gegen Hannover und einem 2-2 gegen Kiel in der zweiten Liga gestartet. Ne? Am 7. August geht es dann zu Hause gegen den FC St. Pauli. Ja. Sind Sie zufrieden mit dem Auftakt?
Ja, man kann mehr als zufrieden sein. Also ich meine, das erste Spiel war natürlich Top-Kulisse, über 40.000 Zuschauern. Ja. Ich meine, ich muss ein bisschen zurückgehen. In der dritten Liga, die letzten drei Spiele waren ausverkauft mit 47, 48 oder 49.000 Zuschauern.
Muss man sich mal vorstellen. Ne?
Weil die Gästefans haben ja dann nicht das Kontingent und deswegen mussten ja manche Plätze leer bleiben, sonst wären nämlich 50.000 da gewesen und 50.000 gehen rein. Mhm. Und jetzt waren über 40.000 beim ersten Ligaspiel. Das ist schon eine tolle Kulisse. Und dann die Betze-Atmosphäre. Ganz toll. Und wenn man dann noch in der letzten Minute das Tor macht zum 2-1, dann erinnert man sich auch gern zurück an alte Zeiten.
An die ganz alten Zeiten,
An die 80er, 90er Jahre, wo auch die Tore dann ziemlich am Schluss gefallen sind. Ne? Mhm. Oder in der letzten Minute.
Ja, die roten Teufel vom Betzenberg. Ne? Mit Dirk Schuster habt ihr jetzt einen Trainer, der schon mit meinem Verein, den Stuttgarter Kickers, ne, in der Spielzeit damals 2012, und 2013 den Aufstieg in die dritte Liga geschafft hat. Ne? Ist er der richtige Mann für diesen Job?
Also er ist ja gekommen für die zwei Relegationsspiele. Mhm. Also wir sind ja auf den dritten Platz zurückgefallen. Mhm. Und das war natürlich schon ein Wabonspiel. Also das war schon eine Tanz auf der Rasierklinge.
Top, ne? Genau,
oder
Top.
Mhm. Und Dirk Schuster war optimistisch. Mhm. Und es hat sich auch bewahrheitet. Also die Mannschaft ist souverän aufgestiegen. 0-0 zu Hause und ein 2-0 in Dresden.
Ja, das ist meinen Stuttgarter Kickers leider nicht gelungen. Ne? Die haben sich dann wieder haben es versemmelt damals im Rückspiel.
Ja,
ne?
Gut,
Haben Sie das mitbekommen? Oberliga
Baden-Württemberg?
Genau.
Einer muss immer verlieren.
Ja, das ist das Schlimme beim Fußball. Genau. dass Sie Profi beim FCK wurden, das kommt einem aus heutiger Sicht ein bisschen wie ein Märchen vor. Ne? Sie kamen ja eigentlich aus der Leichtathletik, ne? Waren Jugendmeister im Weitsprung und Dreisprung, angehender Zehnkämpfer. Und mit 17 haben Sie dann gesagt, ich will Fußball spielen. Ne? Und dann 1972 beim SV Rodenbach angefangen, ohne jemals in einem Verein vorher gespielt zu haben?
Ja, aber wir haben damals auf der Wiese gespielt. Und auf der Straße, also es ist ja nicht so, dass wir gar nicht gespielt haben.
Das ist schon ein bisschen was anderes.
Immer am Ball. Also, und damals wurde halt noch mit Freunden, haben wir Tore gebaut und haben auf der Wiese Fußball gespielt. Mhm. Das war vielleicht manchmal besser, als wenn du in der Woche nur zweimal trainiert hast.
Okay.
Wenn man dann vielleicht vier oder fünfmal in der Woche trainiert hat. Mhm. Zwar nicht unter Anleitung eines Trainers, aber... So hat man sich das auch beigebracht. Ne?
Okay, und da haben Sie dann auch schon gemerkt, dass Sie andere Mitspieler dominieren können und da durchaus vielleicht Potenzial vorhanden wäre?
Das habe ich schon gemerkt, ja. Und als ich dann in den Verein eingetreten bin, es gibt ja andere Beispiele. Miroslav Klose zum Beispiel, der hat ja auch relativ spät angefangen. Mhm. Also die Koordination ist wichtig. Miroslav Klose war früher auch geturnt. Ich habe mit 10 Jahren angefangen zu turnen. Mhm. Dann wurde ich natürlich zu schwer fürs Turnen. Ja. Und dann habe ich Leichtathletik gemacht. Und Miroslav Klose hat es so ähnlich gemacht. Das wissen auch die wenigsten. Mhm. Der hat auch relativ spät mit dem Fußball angefangen.
Ja.
Und Koordination. Also wie laufe ich richtig zum Ball? Wie komme ich richtig zum Kopfball? Diese Dinge habe ich gewusst. Früher in den 70er Jahren gab es kaum einen Trainer, der gewusst hat, was Koordination ist. Mhm. Koordinationstraining ist heute elementar im Fußball.
Aber warum war es bei Ihnen dann dennoch so spät, dass Sie dann, würde ich dann gesagt haben, erst mit 17 dann erst entschieden haben, ich gehe jetzt doch in den Verein und Sie hätten ja auch die Leichtathletik vielleicht ausbauen können und ein guter Zehnkämpfer werden können. Ne? Und das war ja durchaus vielleicht auch schon angedacht. Ne? Und Sie haben ja auch, glaube ich, 2 Zehnkämpfe schon bestritten gehabt.
Ja, aber ich war ja immer am ersten Tag war ich deutscher Jugendmeister in den ersten 5 Disziplinen vom Zehnkampf.
Mhm, okay.
Und die letzten 5 Disziplinen waren nicht meine Stärke, weil wir auch die Geräte nicht hatten. Also wir haben keinen Stabhochsprung. Ich habe mich da über 3,30 Meter gebürgt und am Tag später bin ich dann Sechster geworden.
Okay.
Ja, also das war... Zweiten Tag war nicht meine Starken oder Hürden. Wir haben keine Hürden gehabt und dann musste am Tag muss ich als 6. Disziplin 110 Meter Hürden laufen, ohne dass wir überhaupt Hürden hatten.
Ja.
Also ich habe das alles so aus dem Stegreif rausgemacht.
Mhm.
Also es war damals viel schwieriger und deswegen, ich sage jetzt mal so, dass irgendwo wurde mir das in die Wiege gelegt.
Mhm.
Ich meine mit 7,48 Meter im Weitsprung, also in der Halle, heute noch nach 50 Jahren immer noch, ich glaube, Rheinland-Pfalz-Rekord sogar mit 7,44 Meter.
Mhm.
Einer hat es letztes Jahr probiert, aber er hat es leider um 3 Zentimeter verfehlt, war aber ein Jahr älter, weil es mittlerweile andere Altersklassen gibt.
Mhm.
Aber ja, über 50 Jahren so einen Rekord zu halten, ist sicherlich lange Zeit. Ich hätte mir auch gewünscht, dass der Junge das auch geschafft hätte.
Mhm, okay. Wenn Sie jetzt heute Eltern hören, die sagen, ja, mein Sohn muss irgendwie auf Fußballinternat mit 10 und so weiter und ja, sollte am besten schon mit 4 oder 5 anfangen oder so weiter, was sagen Sie denen?
Ja gut, wenn er Talent hat und wenn er die Lust hat und die Begeisterung hat und dann das durchsteht,
ja,
dann würde ich das natürlich empfehlen. Natürlich nicht am Anfang dann 6-7 Mal in der Woche trainieren. Ne? Also
sondern eher ein bisschen langsam angehen lassen ne? Und auch vielleicht ja, Zeit noch für Spiele und für andere
mit
Sachen.
Mit 4-5 Jahren würde ich das auch nicht machen, weil ich würde auch andere Dinge probieren.
Ja.
Und da gibt es viele Dinge, die man heute ausprobieren kann. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt, ich bleibe am Fußball, das gefällt mir am besten. Und dann kommt die Zeit so mit 16, 17, 18, wo sich dann der Spreu vom Weizen trennt.
Mhm.
Und wenn man das schafft, dann vielleicht schaffen es. Sie wissen ja, es gibt Hunderttausende von Jugendlichen oder Millionen. Wie viel schaffen es davon?
Ja, weiß 0, ich nicht. Weniger als 1%.
0,1 vielleicht, 0,01.
Okay.
Vielleicht in der zweiten Liga oder der dritten Liga.
Ja.
Und in der ersten Liga noch viel weniger.
Ja.
Also von daher ist das schon ein hartes Brot, da hinzukommen.
Ja, bei Ihnen war es, wie gesagt, sehr, sehr spät, als Sie angefangen haben, ne? mit 17. Ne? Aber dann schon 3 Jahre später haben Sie dann schon in der Bundesliga gespielt. Ne?
Ja,
dennoch nochmal die Frage, ne? Ist sowas heute noch vorstellbar? Also würde ich dann nach 3 Jahren dann will ich ganz oben mitzuspielen in der obersten Spielklasse?
Das weiß ich jetzt nicht. Alles hat seine Zeit. Mhm. Also ich sage nochmal, Miroslav Klose hat auch spät angefangen und hat bis vor 5, 6 Jahren oder 7 Jahren Fußball gespielt, 5 Jahre.
Ja.
Also und war nicht unerfolgreich, er war Weltmeister und war ein Top-Torjäger.
Mhm.
Also es geht auch, aber diese Spieler, die werden ja heute schon mit 4, 5 Jahren oder 6 Jahren werden die gescoutet.
Mhm.
Also
ja.
Das heißt, man kommt meistens um die Spiele nicht rum. Früher gab es kein Scouting.
Mhm.
Und dann haben auch viele, die in der Nähe von Kaiserslautern aufgewachsen sind, gab es nur einen Verein, das war Kaiserslautern.
Mhm.
Die sind von Ludwigshafen gekommen. Und Thomas Henge, der heute Geschäftsführer ist in Kaiserslautern, der ist von Rülsheim gekommen.
Mhm.
Der ist 4 oder 5 Mal in der Woche jeden nach Kaiserslautern zum Training gefahren worden. Das sind 90 Kilometer.
Mhm.
Einfach. Von seinem Vater.
Ja.
Also die Zeiten haben sich geändert.
Ja.
Heute gibt es mehr Vereine. Es gibt Mainz bei uns in der Nähe. Es gibt Karlsruhe. Es gibt Freiburg, die überall abschöpfen. Es gibt Saarbrücken auch in der dritten Liga, die viele Spieler holen, die scouten. Und in den 70er, 80er Jahren war die FCK mit Abstand die Nummer 1 und hat viele Spieler auch aus der Region bekommen.
Mhm.
Und heute gibt es ja auch viele Spieler aus der Region.
Ja.
Die aber woanders spielen.
Ja.
Die woanders von anderen Vereinen gescoutet wurden und dort spielen.
Mhm. Herr Friegel, können Sie sich noch an Ihr erstes Spiel erinnern in der Bundesliga?
Ja.
Von FCK? Welches war das?
Das war in Bayern gegen Bayern München.
Mhm.
Und zwar haben
gleich gegen einen ganz großen Club, ja? Oder,
ja, ja. Mhm. Das war, ich bin eingewechselt worden, wir hatten 3-1 zurückgelegen. Mhm. Und zweite Halbzeit. Und wir haben das Spiel 4-3 gewonnen und Klaus Toppmöller hat 3 Tore gemacht.
Okay, und Sie hatten auch viel Ballbesitz dann noch
in Ihrer... Ich habe damals Stürmer gespielt.
Okay, ach so.
Ja, also ich habe als Stürmer angefangen.
Ja.
Und wenn man ein schlechter Stürmer ist, dann geht man immer weiter zurück. Ne?
Mhm.
So war das bei mir auch. Irgendwann bin ich immer weiter zurück, bis in die Abwehr,
okay.
78. Dann bin ich auch Nationalspieler geworden, weil ich in der Abwehr gespielt habe.
Mhm.
Und dann, je älter ich geworden bin, in Italien, bin ich wieder nach vorne gerückt, ins Mittelfeld.
Mhm.
Und dann bei Sampdoria Genua war ich die Nummer 10.
Mhm.
Also ich habe im Prinzip im Fußball alle Positionen gespielt.
Alle Positionen gut ausgefüllt.
Außer Torwart.
Mhm. Okay.
Das Einzige war, manchmal habe ich auch gegen Gegner wie so Maradona gespielt, muss ich Mantegung spielen.
Mhm. Ja.
Ich habe auch bei Hellas Verona, wo man weiß, da waren, sind die 2 Stürmer ausgefallen, habe ich auch Mittelstürmer gespielt.
Mhm.
Also deswegen, ich wünsche mir Spieler, die auf verschiedenen Positionen einsetzbar sind. Das ist für mich heute nicht mehr so einfach, aber es gibt heute auch Spieler, die verschiedene Positionen spielen können und das finde ich auch gut.
Ja.
Nicht, dass man auf eine Position fixiert ist, wie zum Beispiel früher nur Manndeckung spielen oder nur rechter Verteidiger, sondern man muss verschiedene Positionen, mindestens 3-4 verschiedene Positionen spielen können.
Mhm. Also wie gesagt, erstes Spiel gegen den FC Bayern München. Ne? Wissen Sie noch, wie viele Zuschauer damals im Stadion waren?
Nee, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das
aber ja, war eine gewisse Aufregung mit dabei dann so irgendwie plötzlich
ja,
gut, dann
von der
so
großen Kulisse zu sein. Ja. Das ist ja ganz normal, dass man aufgeregt ist. Ne?
Mhm. Ich habe gelesen, ne, dass Sie, Sie waren ja wirklich ein Modellathlet, ne? Also 1,88 groß, auch ich sag kräftige Statur, ne? Dann plötzlich, wie gesagt, bei den Profis in der Mannschaft, ne? Und habe ich gelesen, dass Sie anfangs sogar belächelt wurden. Ne? Wie ging es Ihnen dabei?
Ja gut, ich wurde nicht von jedem belächelt, aber von einigen.
Mhm.
Also, das waren meistens die, die keine Ahnung vom Fußball hatten.
Ja, okay. aber viele, die den Namen Priegel hören, es war jetzt auch bei der Ankündigung für die Sendung so, ne, dass dann die Rückmeldung dann kam auf Facebook und so weiter, ne?
Ja.
Die haben dann gesagt, ja, die Walz aus der Pfalz. Ne?
Ja.
Wissen Sie, wann man sie das erste Mal so genannt hat? War das eine Schlagzeile der Bild-Zeitung oder
Nee. Wer
hat sich das ausgedacht?
Das weiß ich noch, das kann ich Ihnen sagen. Also Walz von der Pfalz, nennt sich, das hört sich ja so an, als wenn man langsam wäre, ne?
Mhm. Oder eine Walz, die alles umwälzt oder was, ne?
Alles
oder,
ja. Umwalzt, ja gut, das kann auch sein.
Mhm.
Oder alles beiseite schiebt.
Mhm.
Also ich bin damals die 100 Meter, meine Bestleistung 100 Meter sind 10,81.
Mhm.
Also das ist bestimmt nicht langsam.
Mhm.
Den Spitznamen, die Walz von der Pfalz, das Ganze, kann ich Ihnen genau erklären. Im Spiegel war in den 70er Jahren ein Interview mit Helmut Kohl, der damalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz.
Späterer Bundeskanzler, ja.
Späterer Bundeskanzler. Und da war die Überschrift, die Walz aus der Pfalz.
Ja, er war ja auch ganz kräftig.
Nein, nicht wegen Kräftigen, sondern weil er alles seine Gegner weggedrückt hat. Also nicht im herkömmlichen Sinne, sondern auch sprachlich und hat sie auf die Seite geschoben, die ihm hätten in die Quere kommen können.
Okay.
Und ein Journalist des Kickers, Martin Hegele.
Ein Schwabe, genau, ja, wie ich.
Der,
ja.
der jetzt für einen bayerischen Verein tätig ist in Asien.
Ja.
Oder ich glaube, weiß ich, ist schon pensioniert. Und der hat das im Kicker übernommen.
Okay.
Und seitdem Bericht im Kicker.
Sind Sie die Walz aus der Pfalz, ne?
Aus der Pfalz, genau.
Okay, aha. Aber wie ich sehe, Sie sind dann beim FCK trotz anfänglicher Vorbehalte, einiger weniger, ne, muss man dazu sagen, ne, wirklich zum großen Idol geworden. Ne? Und mit Erich Ribbeck und Kalli Feldkamp hatten Sie dann auch zwei große Trainer, ne, die Sie sicherlich besonders geprägt haben durften, oder?
Natürlich, also ich meine, Erich Ribbeck hat mich ja immer entdeckt im Prinzip, er hat mich ja nach Kaiserslautern geholt, Amateure.
Ja.
Dann ein halbes Jahr Amateure gespielt und dann gleich mein erstes Bundesligaspiel. Kalli Feldkamp hat mich im Prinzip weitergebracht. Er hat mich in die Abwehr gestellt.
Mhm.
Und durch ihn bin ich auch im Prinzip Nationalspieler geworden.
Okay.
Kalle Feldkamp ist übrigens auch hier sehr oft im Abwehr.
Genau, da hatte ich es erst am Montag wieder davon mit Klaus Hofsess, ne, ja. Die sich ja beide auch ein bisschen ähnlich sehen. Ne,
ja,
und
ja,
hat aber, glaube ich, mittlerweile sein Domizil hier verkauft, ne, und ist jetzt wieder irgendwo in, oder?
Der lebt aber hier in Abwehr
immer noch
und kommt regelmäßig zweimal im Jahr.
Ah, okay.
Und das längere Zeit.
Mhm. Habt ihr euch hier schon mal getroffen oder mal jetzt zusammengesessen?
Wenn wir hier sind zusammen, dann treffen wir uns auch immer.
Ah, okay.
Mindestens einmal.
Mhm. Und dann wird dann über Fußball gesprochen oder über die alten Zeiten?
Nicht nur. Also man kann auch über andere Themen sprechen.
Ja.
Kalli Feldkamp interessiert natürlich immer noch den Fußball. Kaiserslautern besonders, da war er ja auch mal im Aufsichtsrat.
Mhm.
Da spricht man drüber, aber sonst sprechen wir auch über private Dinge.
Okay, also wie gesagt, aber er hat mit dafür gesorgt, dass sie dann in der Nationalmannschaft dann auflaufen durften. Ne? Wie gesagt, ab 1979 dann sogar in der A-Nationalmannschaft.
Ja.
Ne? Und dann steht die EM 1900 oder stand die EM 1980 in Italien vor der Tür. Ne?
Ja.
Und Jupp Derwall sagte dann tatsächlich, Priegel muss mit, oder wie war das dann?
Ja, das war. Ich habe ein Spiel, bin ich eingewechselt worden. Das zweite Spiel, das weiß ich noch genau, haben wir in der damaligen UdSSR in Tiflis gespielt.
Okay.
Und also das heutige Georgien.
Mhm.
Da waren 80.000 Zuschauer gegen die UdSSR. Ja. Und da habe ich von Anfang an gespielt.
Mhm.
Und seitdem habe ich jedes Spiel im Prinzip von Anfang an bestritten. Das war dann 79 im November oder Dezember in Georgien. In heutigen Georgien und damals wurde es und wurde dann im Prinzip mit fünf oder sechs Länderspielen ging ich zur Europameisterschaft als Stammspieler.
Mhm.
Und dann habe ich alle Spiele gespielt 1980.
Mhm. Und ja, wie gesagt, das Finale war ja dann damals bei der EM in Italien gegen Belgien, ne? Habt ihr 2-1 gewonnen, ne? Durch zwei Tore von Horst Rubisch, ne? Was war das für ein Gefühl, dann mit dem Pokal nach Hause zu kommen? Ne?
Ja, es war ein schönes Gefühl, ist ja klar, wenn man im Prinzip ein Dreivierteljahr vorher noch nicht damit rechnet, überhaupt Nationalmannschaft zu spielen,
ja.
Dann ist das natürlich ein ganz tolles Gefühl und ich war ja damals noch keine 25, also bin zwar 55 geboren, aber war noch keine 25. Und das war natürlich auch in meinem Heimatort Rodenbach, war das ein ganz toller Empfang und das war ein super Gefühl natürlich. Da waren 4.000 oder 5.000 Leute.
Okay, nur wegen Ihnen dann, ne? Oder?
Ja, ja.
Genau.
Und 82 und 86 hat sich das gesteigert, da waren dann 20 und dann irgendwann mal 86 waren in meinem Heimatort über 30.000.
Ja, wie viele Einwohner hat Rodenbach?
Rodenbach hat 2.500 Einwohner.
Okay, da muss man sich mal vorstellen. Ne? Also da kamen aber wahrscheinlich auch ein paar Leute aus den Nachbargemeinden, ne? Oder aus der ganzen Pfalz wahrscheinlich dann, ne? Oder?
Da
um sie zu begrüßen.
Ja, ne? Genau, so kann man das sehen. Ne?
Genau, ihr wartet dann da auch Mannschaft des Jahres logischerweise, ne? Oder ja, war zu erwarten. Ne? Und wie gesagt, zwei Jahre später kam dann die WM in Spanien. Ne? Genau, 40 Jahre ist es jetzt her, ne?
Ja.
Dass ihr damals die WM dort oder hier gespielt habt.
Das war,
ne?
Das legendäre Spiel, Halbfinale von Sevilla mit über 40 Grad, wo wir da im Elfmeterschießen weitergekommen sind. Also nach 90 Minuten 1-1,
ja.
Dann 3-1 für die Franzosen, dann 3-3, dann Elfmeterschießen. Einige, die Franzosen haben zwei verschossen, wir nur einen.
Da hatte man keine Zeit, zwischendurch aufs Klo zu gehen, ne? Weil immer was passiert ist, ne? Oder?
Bitte?
Da hatte man keine Zeit, aufs Klo zu gehen dazwischen, ne? Weil immer so viel los war, ne? Bei dem Spiel. Ne?
Ich wäre da nicht aufs Klo gegangen, aber bei 42 Grad, ich meine, da muss man auch nicht so oft aufs Klo.
Nee, ich meine als Zuschauer, ne?
Ja, da schwitzt man auch mehr, ne?
Ja,
die Zuschauer haben genauso geschwitzt wie wir, glaube ich.
Naja, und Sie haben es ja im Vorgespräch gerade erzählt, dass viele immer noch sagen, das war eines der besten Spiele überhaupt bei einer Weltmeisterschaft.
Ja gut,
oder?
Es wird immer vor diesen Weltmeisterschaften, so wie jetzt in Katar, werden ja immer im Eurosport oder egal welchen Sendern, werden ja immer dann diese Spiele gezeigt.
Mhm.
Zum Beispiel 86, wo ich dem Burruchaga hinterherlaufe, das sehe ich dann jedes Mal dann, ne? So 14 Tage vor der WM. Es kommen jedes Mal die gleichen Szenen. Ne?
1982, da war ja Spanien gerade erst mal 7 Jahre in der Demokratie, ne, nach dem Tod Francos. Ne, und ja, war Spanien auch noch ein bisschen anders als jetzt, ne, oder? Wie haben Sie das Land von damals in Erinnerung?
Also ich habe das als demokratisch in Erinnerung. Also wir waren, unser Quartier war Barajas, im Flughafen in Madrid. Das war in der Nähe vom Flughafen. Da haben wir unser Standort gehabt bis zum Endspiel. Und mir ist das damals völlig normal vorgekommen. Also nichts Besonderes. Außer Verspätung vom Flugzeug.
Okay, ja. Ja, mit der Pünktlichkeit ist in Spanien immer auch so eine Sache. Ne? Ja, Wobei, wenn man sich mittlerweile die Flughäfen in Deutschland anschaut, ne? Ja, haben Sie Ihren Rückflug schon gebucht? Oder?
Ich habe meinen Rückflug gebucht und zum Glück fliege ich nach Karlsruhe-Baden Airport.
Okay,
und
aber hoffentlich daher, nicht mit Ryanair oder mit Lufthansa, ne? Oder?
Da gibt's nee, auch. Nee, von daher ist das. Okay. Das ist kein Problem, einchecken nicht. Also von Frankfurt würde ich im Moment mit Sicherheit nicht fliegen, beziehungsweise auch hinfliegen.
Mhm. Ja, hat es Ihnen damals, gut, ich meine, Sie vom Land haben, was Sie wahrscheinlich nicht viel gesehen haben, nehme ich mal an. Ne? Sie waren ja mit Fußballspielen beschäftigt. Ne? Also bei so einem Turnier muss man sich ja vorstellen, da hat man keine Zeit, irgendwie mal sich was anzuschauen. Oder?
Ja, man hat mal einen Tag Zeit, da fährt man mal rum und lässt sich mal.
Geht mal nach Madrid und guckt den Königspalast an.
Ja, oder? Aber Madrid ist jetzt nicht die Stadt, Sevilla wäre jetzt besser gewesen.
Okay.
Weil da hätte man ja mindestens drei, vier Tage gebraucht, um alles zu sehen oder einigermaßen zu sehen, weil es ja wirklich eine ganz andere Stadt ist.
Ja.
Aber die Zeit hat man nicht. Man kann sagen, ich war in Sevilla. Ich war in Addis Abeba in Afrika, ich war in Dar es Salaam in Tansania, ich war in Tananarive in Madagaskar, ich war in Südafrika. Aber
der Stempel im Pass ist drin, ne? Aber man hat nicht alles gesehen, was man vielleicht sehen wollte. Ne?
Man sieht wenig, ja.
Aber haben Sie dennoch so den Eindruck gehabt oder vielleicht dieses Gefühl irgendwie mitbekommen, dass Sie gesagt haben, ja, Mensch, hier in Spanien, da würde ich gerne mal ein Domizil haben?
Damals, oder?
Ja, damals vielleicht schon. Nee,
das habe ich nie so eigentlich so auf dem... Das war reiner Zufall. Also, dass ich jetzt hierher gekommen bin, meine Frau, die hatte von Freunden einen Anruf bekommen.
Also vor rund 20 Jahren, ne?
Vor 1999. Und die hat einen Anruf bekommen und von Freunden. Es soll mal runterfliegen, da wäre eine Wohnung frei, vielleicht wird es interessant für euch. Und dann ist runtergeflogen. Ich war damals Trainer bei Beşiktaş Istanbul.
In der Türkei.
Und, in der Türkei. Und ja, dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, ja, das wäre vielleicht eine Idee, ist interessant. Und ja, so sind wir eigentlich zu der Wohnung gekommen. Ich habe meiner Frau völlig vertraut und es war auch im Nachhinein die richtige Entscheidung.
Genau, also man kann es ja sagen, irgendwo oben im Norden von Marbella, ne? Also in der Nähe des Starlight Festivals, ne? In Sierra Blanca.
Ja, da laufe ich morgens immer, gehe ich mehr joggen da.
Okay. Ja. Jetzt auch im Sommer bei dieser Hitze, oder?
Ja, ja, wenn ich morgens früh aufstehe, ja.
Okay, also das heißt, früh aufstehen heißt um 8 oder wann? Sind Sie schon fit oder auf dem Bein?
Also
oder?
So halb neun.
Okay. Ja, es sind ja auch viele Pinien und so weiter, kann man vielleicht auch ab und zu mal Schatten finden. Ne? Und,
so ist es.
Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Gegend da oben. Ne? Wie gesagt, nochmal zurück zu dieser WM 1982 dann in Spanien. Ne? Das war auch das Turnier, das ich so das erste Mal aktiv miterlebt habe, ne? Als junger Bub. Ne? Das Finale habe ich damals im Jungscharlager, das CVJM, auf der Schwäbischen Alb live geschaut. Ne? Also damals hat man noch nicht Public Viewing gesagt, ne? Aber so mit der ganzen Gruppe eben zusammen. Ne? Und wie gesagt, dass Italien dann im Finale Deutschland mit 3-1 besiegte, wissen wir alle. Ne? Wie groß war die Trauer dann nach dem Abpfiff? Und wie stolz sind Sie heute darauf, Vize-Weltmeister geworden zu sein?
Ja, Vize-Weltmeister ist ja auch was Besonderes, weil...
eigentlich schon, aber wird irgendwie nicht so gewürdigt, ne? Und,
das finde ich, ob das jetzt gewürdigt wird oder nicht, das hat mich schon immer nicht interessiert. Mich hat immer nur interessiert, was ich mir persönlich vorgenommen habe und das versucht zu erreichen, habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Das war für mich wichtig.
Okay.
Was andere Leute, der Weltmeister, wäre auch toll gewesen, aber ich... Wie Sie sehen, lebe ich ja heute noch und bin zweimal Vize-Weltmeister geworden und bin auch relativ zufrieden, sagen wir mal so.
Sie machen einen zufriedenen Eindruck auf jeden Fall, einen sehr zufriedenen Eindruck,
Ich mache mir danach keine Gedanken mehr, also warum wir verloren haben. Wir haben zu Recht verloren, 82, weil erstens haben wir einen Tag später gespielt, in Sevilla, da waren 42 Grad.
ja. Also fast so heiß wie jetzt, ne? Oder?
Ja, genau.
Oder noch heißer.
Ja. Ja. Und das Spiel war abends. Also es war, wir waren tot. Ja. Übrigens habe ich bei dieser Weltmeisterschaft von der Hinfahrt nach Deutschland bis zur Heimfahrt 10 Kilo abgenommen.
Wow. 10 Kilo
ja, ja.
In einem Turnier, okay.
Ich habe noch so ein bisschen Dünnpfiff bekommen. Und das war natürlich dann das Tüpfelchen auf dem I. Und dann bin ich heimgekommen. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wieder einigermaßen in die Gänge gekommen bin.
Tatsächlich, ja. Also wir sprechen jetzt von der WM in Spanien, ne, oder?
In Spanien.
Weil Dünnpfiff würde ich ja eher an Mexiko denken. Ne? Finger im Po, Mexiko.
Nein, nee. Da ist überhaupt nichts passiert.
Okay.
Also 82 war das, wo ich dann das hatte.
Und, okay.
Es war für mich nicht einfach und hat trotzdem den Gewichtsverlust, habe ich das Halbfinale gespielt und das Endspiel. Und das sieht man ja auch im Gesicht, wenn man die Bilder noch sieht von früher, dass ich 10 Kilo abgenommen hatte. Also das war schon eine besondere Situation für mich. Beim Endspiel waren ja auch 40 Grad. Die Italiener, die haben einen Tag mehr Pause gehabt, haben nur 90 Minuten gespielt. Gegen Polen, glaube ich, war das Halbfinale, ich weiß nicht mehr genau. Und wir hatten 120 Minuten bei 42 Grad. Dann war das Endspiel in Madrid auch bei 42 Grad oder 41 Grad. Da war eine richtige Hitzewelle.
Ja.
Und ich habe mich auf die Waage gestellt dort, vom Spiel und nach dem Spiel. Und ich habe immer was getrunken. Davon haben wir immer so die kleinen Becherchen gehabt zum Trinken. Und habe 5 Liter an Flüssigkeit verloren. Boah. Nur in dem einen Spiel.
Boah, das muss ich mir vorstellen. Ne?
Ja. Okay. Also 5 Liter, das ist ja mehr wie ein Zehntel des Körpergewichts. Ein Zwanzigstel, aber das ist schon zu viel.
Ja. Auf Vereinsebene waren Sie dann weiter erfolgreich beim FCK, ne? Und ich habe hier gerade vor mir liegen das Panini-Fußballalbum von 1984, ne? Ihrem letzten Jahr als Spieler dort, ne? Wolfgang Wolf, Andreas Brehme oder Thomas Allofs waren damals Ihre Mitspieler. Haben Sie zu denen noch Kontakt, zu Ihren damaligen Kameraden?
Zu Wolfgang Wolf und zu Andi Brehme habe ich immer noch Kontakt.
Okay.
Und das
haben Sie es Andreas Brehme dann gegönnt, dass er damals Deutschland dann 4 Jahre später dann zum Weltmeister geschossen hat?
Selbstverständlich, wir waren ja Mannschaftskollegen. Also ich gönne es jedem, der, und das war auch vollkommen verdient. Von daher spielt da Neid überhaupt keine Rolle.
Ja.
Neid gibt es bei mir nicht. Sondern wer es verdient hat, hat es verdient. Fertig.
Genau, ja, nochmal Wolfgang Wolf, ne? Sie haben es ja vorher gehört, ich bin Fan von Stuttgarter Kickers, ne? Also auch sehr erfolgreich bei uns Blauen gewesen dann, ne? Also als Spieler, dann als Trainer, ne? Und damals auch in der Bundesliga mit den Kickers. Ne? Ja. Gibt es da irgendwie so eine spezielle Connection zwischen dem FCK und den Stuttgarter Kickers? Oder war das einfach, ist das reiner Zufall?
Nee, leider ist der Kontakt irgendwie zu Kaiserslautern, glaube ich, von Wolfgang abgebrochen. Ich weiß auch nicht, warum. Er lebt ja auch in der Pfalz,
also
in Bad Dürkheim.
Okay.
Da hat er auch gebaut und ist zufrieden. Wir haben das letzte Mal getroffen zu Interviews wegen Rolli Hellström, weil er sehr krank war und leider verstorben ist. Und da habe ich ihn auch das letzte Mal gesehen. Da wollten wir uns mal treffen jetzt in naher Zukunft und uns mal austauschen.
Ja, was haben denn Ihre Mitspieler, also zum Beispiel Wolfgang Wolf, Andreas Brehme oder Thomas Allofs dann gesagt, als Sie dann entschieden haben, ciao, ich gehe zu Hellas Verona, nach Italien?
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
Was haben die damals gesagt, Ihre Mitspieler, als Sie gesagt haben, ciao, ich gehe jetzt nach Italien, zu Hellas Verona?
Ja, die Mitspieler habe ich gar nicht mehr gesehen. Also ich war ja bei Kaiserslautern schon.
Ja.
Immer noch unter Vertrag und war bei der Europameisterschaft 84 in Frankreich, war mir in der Vorbereitung. Und vorher, 2 Monate vorher, hatte ich mit Kaiserslautern gesprochen, wenn ich einen Verein im Ausland bekomme, kann ich für diese und diese Ablösesumme gehen.
Okay.
Dann kam Neapel.
SSC?
SSC Neapel, wo Maradona dann hinging. Und die haben verhandelt mit mir in Kaiserslautern, in einem Hotel. Und da wäre ich fast hin schon. Okay. Und dann haben die umgeswitcht und haben Maradona genommen, weil es waren ja nur 2 Ausländer erlaubt.
Okay.
Passarella war schon dort, auch in Argentinien, und den Maradona haben sie dann von Barcelona genommen. Dann bin ich zu Europa, kam Hellas Verona. In Frankfurt im Airport Hotel haben wir uns getroffen. Die wollten mich verpflichten. Deswegen haben sie ja, sind sie ja gekommen zu dritt. Wir sind aus diesem Gespräch raus. Keine Einigung. Ich war ja mein Manager.
Gemanagt, okay.
Ich hab nie einen Manager gehabt.
Aber Ihre Frau war nicht Ihr Manager?
Damals habe ich meine Frau noch nicht
gekannt. Ach so, okay. Okay. okay, und dann?
Aber die hätte auch Manager werden können. Mhm. Ja. Und da bin ich nach Frankreich gefahren. Mhm. Und das war ja alles, man muss sich ja vorstellen, ohne Handy, ohne alles.
Ja.
Und dann, nach dem ersten Spiel, kriege ich einen Anruf. Sie sind mit dieser Zahl, die ich genannt habe, einverstanden und machen den Vertrag. Mhm. Also ich bin erstmal so, habe ich gesagt, das kann nicht sein.
Mhm.
Und dann...
Wegen der Zahl, die da nochmal dran stand oder was? Oder?
Nee, weil ich habe einfach, ich sage jetzt ganz offen, ich habe einfach das Doppelte verlangt wie bei Neapel.
Okay.
Und dann... Ist aber Tatsache. Und dann
und die haben
ich sag's mit einverstanden.
Okay.
Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich brauche ja zumindest einen Rechtsanwalt für die vertraglichen Dinge.
Ja.
Also die müssen ja, weil italienisch ist der Vertrag italienisch gültig.
Mhm, ja, muss dann jemand mal
verstanden.
Drüber schauen.
Und dann habe ich einen Kalle Rummenigge gefragt. Weil der hat schon bei Inter Mailand unterschrieben. Mhm. Und ich habe zum Kalle gesagt, kennst du den Rechtsanwalt, wird er kommen? Ja, ja. Einen Tag später ist er eingeflogen.
Okay.
Und die Italiener zu dritt auch. Und dann haben die Verträge gemacht in Deutsch und Italienisch. Das hat genau 12 Stunden gedauert.
Mhm.
Also ich war beim Training, habe damit nichts zu tun gehabt.
Mhm.
Und die Italiener, der damalige Finanzchef, der hat gesagt, so was habe ich noch nie erlebt. Ich habe noch nie so einen Vertrag gemacht. Ich bin fertig mit der Welt.
Okay.
Und das waren 12 Stunden, wo da war der Rechtsanwalt und der war ganz gut. Und ja, dann war ich auch zufrieden, habe den Vertrag unterschrieben. Deswegen konnte ich mich nie von meinen Mitspielern verabschieden.
Mhm, okay.
Weil ich dann gleich nach Italien bin.
Mhm. Gut, Sie waren dann als Verteidiger neben Elkjær Larsen, dann einer der Stützen ne, bei Hellas Verona oder Mittelfeld, genau. Und erinnern sich dann sicherlich noch an die Duelle mit Diego Maradona, ne, der dann tatsächlich dann für den SSC Neapel gespielt hat, ne, oder?
Ja, wir haben ja das erste Spiel gegen SSC Neapel gespielt.
Okay, gleich das erste Spiel, okay.
Gegen die, ja. Wo ich eigentlich hin sollte oder wollte oder wie man das...
Und wer war der Winner im Duell 1-1?
Das kann man Spiegel ganz einfach Maradona erklären. Das Spiel ging 3-1 aus und ich habe es 1-0 gemacht.
Okay.
Das 1-0 geköpft und habe gegen Maradona Manndeckung gespielt.
Okay.
Und wir waren vom ersten bis zum letzten Spieltag waren wir Erster.
Auf der 1, okay, wow, das ist ja auch...
Und Hellas Verona, das ist die letzte, in Italien sagt man Provinzmannschaft, so wie wenn in Spanien Malaga Meister wird.
Okay.
Oder nicht Malaga will ich jetzt nicht sagen, aber ich sage jetzt mal San Sebastian oder egal, wie weißt du jetzt.
War wie ein wahr gewordenes Märchen, ne? Oder so ein bisschen.
Die war nur einmal Meister,
das
war das erste Mal.
Mhm.
Und das ist bis heute geblieben. Das war das letzte Mal, wo eine Mannschaft aus der Provinz italienischer Meister geworden ist. Sonst gewinnen immer die Großen. Juventus, Mailand, AC Mailand, Inter Mailand, Neapel.
Also wenn Sie jetzt in die Arena die Verona gehen würden, ne, hätten Sie wahrscheinlich keine ruhige Minute, oder?
Nee, es gibt so Situationen, wo ich dann öfter mal angesprochen werde und dann, dann wird auch... Palavert und Bilder gemacht und so weiter.
Immer noch der Held der Stadt. Ne? Damals sind Sie dann auch als erster Legionär zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden. Ne? 1986 dann der Wechsel zu Sampdoria Genua, mit dem Sie dann zum Abschluss Ihrer aktiven Karriere im Jahr 1988 auch noch den italienischen Pokal gewonnen haben. Ne?
Ja,
also eine tolle Zeit in Italien, oder?
Ja gut, ich meine, mehr kann man nicht erreichen. Ja. Mit beiden Vereinen 2 Titel holen, passiert nicht so oft. Sampdoria war damals auch in den Anfängen.
Mhm.
Ich meine, übrigens, damals hat Vialli gespielt, Mancini, der heutige Nationaltrainer.
Mhm.
Die waren damals 20, 21 Jahre alt. Ich war ja der älteste Spieler mit 32.
Ja.
Und deswegen war bei uns das ein Erfolg. Wir waren ja in einem UEFA-Pokal und sind dann am Schluss auch Pokalsieger geworden. Da habe ich auch übrigens noch ein Tor gemacht. Ja.
Das okay.
War mein letztes Spiel.
Mhm. Zwischendurch haben Sie dann bestimmt auch nochmal vom Weltmeistertitel dann geträumt. Ne? Wie gesagt, 86 dann bei der WM in Mexiko. Ne? Aber am Ende hat dann Argentinien mit einem 3-1, 3-2 im Finale gegen Deutschland den Pokal dann gewonnen, den Weltpokal. Ne? Wäre das die Krönung vielleicht noch Ihrer Karriere gewesen oder hadern Sie damit nicht, dass wir jetzt sagen, okay, Mensch, das hätte doch gefehlt irgendwie so als krönender Punkt? Ne? Oder,
ich habe ja vorher schon drüber gesprochen. Also, wenn es nicht reicht, reicht es nicht. Es hat halt nicht gereicht. Ne? Ein bisschen Glück gehört auch dazu. Wir hätten das Spiel auch gewinnen können, wenn wir vielleicht ein bisschen anders gespielt hätten. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Im Fußball zählen auch oft so einzelne Szenen, die auch oft den Ausschlag geben. Und das war halt in dem Spiel so. Und mit dem soll man nicht hadern.
Und man kann ja auch zur Legende werden, ohne Weltmeister geworden zu sein. Wie wir jetzt bei unserem Freund Uwe Seeler gesehen haben. Ne?
Ja, er ist ja auch Vize-Weltmeister geworden.
Und, genau.
Und Fußballer des Jahres war insgesamt dreimal, glaube ich sogar.
Genau. Ja,
60, 62 und 64 meine ich sogar.
Ja, wie haben Sie die Nachricht aufgenommen von seinem Tod?
Ja, war schon entsetzt, weil er hat natürlich am Schluss schon mit manchen Dingen zu kämpfen und ist ein paar Mal auch gestürzt und so, was man gehört hat, und auch hat er Probleme gehabt. Aber er war ein super Mensch, ein super Typ. Ich habe mich auch mit ihm verstanden. Ich glaube, der Uwe Seeler, er hat sich mit jedem verstanden. Also,
ja, den Konto musste man einfach mögen, glaube ich. Ne?
Also, es gab keiner, wo gesagt hat, ja, der ist arrogant oder der ist überheblich oder
überhaupt
so.
Überhaupt nicht.
Im Gegenteil, sondern er hat sich mit jedem unterhalten.
Immer sehr nahbar. Ich habe ihn ja auch ein paar Mal erlebt hier.
Man muss
immer
wissen, wo er herkommt.
Genau.
Also, und so sehe ich mich auch. Also man muss immer wissen, wo man herkommt.
Genau.
Und wie man erzogen worden ist, das ist auch wichtig, natürlich. Aber warum soll ich mich mit nur weil ich jetzt in Anführungszeichen mal Europameister und Vize-Weltmeister war, bin ich dann was Besseres?
Gute Einstellung, ja.
Ja.
Beruflich ging es dann nahtlos weiter als Spielertrainer, ne, und später Trainer beim FC Klaros, beim SV Edenkoben, der SG Wattenscheid 09, Beşiktaş Istanbul und Trabzonspor in der Türkei, ne, einem Land, das für Trainer sicherlich auch eine Herausforderung ist, oder?
Ja, Türkei ist immer eine Herausforderung.
Ja, allein schon vom Umfeld und so wahrscheinlich, ne, oder?
Ja, aber ich war gerne Trainer da. Also es ist eine andere Weltanschauung. Die Präsidenten der Ligen denken anders, außer jetzt Beşiktaş, das war für mich ein top geführter Verein. Trabzonspor ähnlich, aber es war halt im Nordosten, also Nordosten, Schwarze Meer, im südlichen Teil, also an der georgischen Grenze. Die georgische Grenze war ungefähr. Ich musste also praktisch, wenn ich von Deutschland nach dahin geflogen bin, war ich 8 Stunden unterwegs. Also man glaubt gerade, wie groß das Land ist. Also vor allen Dingen von West nach Ost. Ja. Da ist Deutschland klein dagegen.
Und auch immer lange Anfahrtswege wahrscheinlich dann, ne, zu den Spielen.
Ja.
Dann, ne? Ich sag mal, erinnert sich dann auch an Sie als Nationaltrainer von Albanien. Ne? Und da muss ich natürlich fragen, wie heute Ihr Verhältnis zu Otto Rehhagel ist. Ne? Denn gegen Europameister Griechenland, den damals Rehhagel trainiert hat, haben Sie nämlich gewonnen, ne? Und sind deshalb in Albanien zum Kultstar geworden.
Ja, ob ich jetzt Kultstar bin, das weiß ich nicht, aber einige kennen mich noch, und wenn ich Albaner in Deutschland treffe, es gibt ja einige da mittlerweile.
Ja, gibt es da auch ein paar, die Priegel heißen mit Vornamen? Oder?
In Deutschland nicht, aber trotzdem erinnern sie sich noch. Weil ich war ja bei den Anfängen dabei. Als ich anfing in Albanien, da gab es 2 Rasenplätze. Und als ich dann 2006 wegging, da gab es vielleicht 200. Also das sieht man mal einen Unterschied.
Und davor haben die auf Staubplatz gespielt oder auf Kunstrasen? Oder?
Nee, wir haben das Stadion war Rasen und dann haben wir noch einen Rasenplatz zum Trainieren gehabt.
Okay.
Die anderen haben auf so Sandplätzen gespielt. Mhm.
Okay.
Ja. Ja. Aber das sieht man mal einen Unterschied. Und Albanien war ja dann auch jetzt vor 4 Jahren bei der vor 2 Jahren bei der Europameisterschaft, meine ich jetzt, oder? Ich gerade überlegen, oder war es schon länger her? Durch die Corona-Pandemie, da weiß man ja nie, was für ein Jahr das jetzt noch war. Und Albanien, die haben schon gute Spieler. Also, aber wenn natürlich auch mal 3, 4 ausfallen oder 5, dann haben sie ein Problem. Aber in dem Spiel gegen Griechenland, das war natürlich ein besonderes Spiel gegen Europameister und Nachbar. Ich meine, Albanien und Griechenland sind ja Nachbarn. Und deswegen waren dann natürlich nach dem Spiel, ich glaube, ziemlich alle Albaner auf der Straße. Also man schätzt so 2 bis 3 Millionen.
Wow, okay. Ja, ja, und haben Sie irgendwie so eine Idee, wie viele Albaner jetzt Priegel heißen also mit Vornamen?
Ich kenne einen mit Priegel, der okay. mit Vornamen heißt, den habe ich sogar kennengelernt. Ja.
Aber bei einer Taufe waren Sie jetzt nicht eingeladen, ne,
nein,
oder?
Nein, aber nee, nicht deswegen, weil ich jetzt Trainer war, mhm. sondern wir haben 1981 in Albanien gespielt, die war da total isoliert, wie mhm. jeder vielleicht weiß. Ja. Und dann musste der Vater hat dem Sohn gesagt, wenn du mal einen Jungen bekommst, mhm. Dann muss der Priegel heißen. Oder Rummenigge. Mhm. Weil in Albanien kannst du jeden nennen, wie du willst.
Okay. Uh-huh.
Weil das in Deutschland unmöglich wäre. Ja. Aber in Albanien kann man Vornamen auswählen, wie man will.
Mhm. Okay. Der Vollständigkeit halber nochmal, Sie haben dann nochmal Bahrain auch nochmal trainiert, ne? Und ja. dann auch nochmal vor 5 Monaten den türkischen Erstligisten MKE Ankara Gücü.
Ja,
ne?
ja. Ja, da wurde ich entlassen, war mir Sechster. Da habe ich ein Spiel verloren.
Mhm. Und dann war gleich Schluss, oder haben Sie gesagt,
nee. Da habe ich die Mannschaft ein bisschen härter angepackt.
Okay.
Und dann war ich eine Stunde später entlassen.
Okay, ja. Kann passieren, ne? Passiert
Türkei.
Heute, glaube ich, immer noch. Ne? Türkei,
ja, ja,
genau.
Ja. Türkei.
Wir müssen noch ganz kurz die Veranstaltungstipps unterbringen, Herr Priegel. Und zwar geht es um den Steinbruch von Arguelles. Ne? Da geht nämlich heute Abend weiter mit dem Starlight Festival mit Sängerin Anna Torroja. Morgen Abend, Freitag, 27. Juli mit der Band Simple Minds. Am Samstag, 30. Juli wird Diana Krall erwartet. Am Sonntag, 31. Juli Camilla. Am Montag, 1. August C. Tangana. Am Dienstag, 2. August erneut Camilo. Malu am Mittwoch, 3. August und Passenger kommt am Donnerstag, 4. August. Los geht's jeweils um 22 Uhr. Karten und Infos zu weiteren Konzerten und Sessions nach Mitternacht gibt's unter www.starlightmarbella.com. Konzerte bekannter Bands gibt's auch in der Marbella Arena, der ehemaligen Stierkampfarena von Porto Banus. Zum einen das Konzert von Sister Sledge am kommenden Samstag, 30. Juli und der Auftritt von UB40 am Samstag, 6. August, jeweils um 22 Uhr. Infos und Karten unter www.marbellaarena.com. Was haben wir noch im Angebot? Zirkustheater morgen Abend am 29. Juli im Amphitheater des Boulevards in San Pedro Alcantara. Creatura heißt das Stück, das um 22 Uhr beginnt. Und wer die Gruppe Las Ninjas mit Alba Molina, Aurora Barrera und Vicky Luna sehen will, der sollte am Samstag, 30. Juli um 22 Uhr ins Auditorium im Parque de la Constitución kommen. Karten zum Preis von 12 Euro. Bekommt man unter www.mientrada.net, telefonisch unter 902-646-280 oder am Kassenschalter. Ja, und wer sich lieber ins Feria-Getümmel stürzen möchte, ab heute Abend wird in Nueva Andalucía auf der Finca de la Caridad gefeiert bis zum kommenden Sonntag. Ausführliche Infos zum Programm mit Konzerten findet man unter www.marbella.es. Hans-Peter Priegel, Sie sind jetzt 3 Wochen in Marbella insgesamt, ne? Wie vertreiben Sie sich hier die Zeit?
Ja, indem ich morgens joggen gehe, mittags schwimmen gehe.
Mhm. Am Meer oder im Pool?
Meistens im Pool.
Mhm. Okay.
Und joggen halt. Und dann trifft man den einen oder anderen Bekannten und geht mit dem den einen oder anderen Kaffee oder das ein oder andere Bier trinken.
Okay, also Dolce Vita auch in Spanien, ne?
Ja, ja gut,
sozusagen,
irgendwann
oder?
Muss
das
ja auch mal sein.
Ja klar, haben sie es verdient, ne?
Ja.
Genau, bei den Spielen des FCK, wenn es dann im August wieder weitergeht, ne, nach der Pause jetzt, sind Sie dann wieder live bei allen Spielen mit dabei? Oder?
Ja, jetzt die nächsten 2 mhm. Spiele kann ich leider nicht dabei sein, aber
okay.
Ich schaue mir es hier im Fernsehen an. Mittlerweile ist die Technik ja so weit,
dass man auch hier alles
hier
mitbekommt.
Alles
empfangen, ne? Genau.
Kann über Internet.
Und ein Ticket für die WM in Katar im November und Dezember, haben Sie das schon?
Nee, das habe ich noch nicht und ich werde mir auch kein Ticket holen.
Aber vielleicht schickt Ihnen der DFB eins, ne, oder? Könnte passieren, oder?
Würde ich trotzdem jetzt nicht hinfahren, aber
so.
Ich kenne Katar, ich war in Bahrain und von daher schauen wir das am Fernsehen mal an, das ein oder andere
okay.
Spiel.
Okay, ja, wird ein ganz anderes Gefühl so im Winter.
Interesse,
ne?
Oder, ja. Das Interesse hält sich, sage ich ja so, in Grenzen.
Okay. Mhm. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für diese Stunde, dass Sie Zeit hatten, mit mir zu sprechen. Ne? Ja. Und vielleicht können wir ein anderes Mal dann nochmal plaudern miteinander. Ne? Und auch wenn dann die Technik hier wieder funktioniert, ne? Wird es dann nochmal eine ganz runde Sendung dann beim nächsten Mal. Ne?
Genau, mit viel Musik dann. Ne?
Genau, vielen Dank, okay. Hans-Peter Priegel.
Danke Ihnen.
Zum Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Marbella. Es bleibt weiterhin heiß und sonnig mit Höchsttemperaturen zwischen 32 und 33 Grad am Wochenende. Nachts kühlt es allerdings wieder etwas ab auf 22 bis 23 Grad. Auch in der nächsten Woche wenig Änderung. Badegäste dürfen sich freuen. Das Wasser im Meer ist mit 23 Grad angenehm warm und Quallen treten bislang nur vereinzelt auf. Das war's für heute beim Deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Donnerstag zur gewohnten Zeit. Weitere Infos zur Sendung und Gästen und den Mitschnitt zum Nachhören gibt es wie immer auf der Facebook-Seite Das Deutsche Infomagazin. Hasta luego und tschüss, bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster.